Wir sind heute bei der zweiten Predigt des Buches Jona, des Propheten Jona. Und bezüglich dieses Abschnittes soll unser Thema heute heißen, die Früchte des Ungehorsams. Die Früchte des Ungehorsams. Eine Stadt, die in einem Waldstück Holzfällerarbeiten in Auftrag gegeben hatte, die hatte Folgendes bekannt gegeben. Dort hieß es, alle Waldbesucher werden ausdrücklich darum gebeten, keine Absperrungen und Warnschilder zu entfernen. Eigentlich etwas ganz Normales, aber es wurde nochmals ausdrücklich gesagt. Außerdem haben sich alle Personen an die Absperrungen zu halten und diese Arbeitsbereiche zu meiden, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Es ist besser umzudrehen und den Waldspaziergang auf einem der vielen anderen Waldwege gefahrlos fortzuführen. Durch fallende Bäume und Äste besteht im oben genannten Waldabschnitt Lebensgefahr. Ein paar Tage später wurde dann von derselben Stadt bekannt gegeben, in den vergangenen Tagen ist es bei den bereits angekündigten und zurzeit laufenden Waldarbeiten wiederholt zu gefährlichen Situationen gekommen. Unbekannte haben im Bereich des Weges mehrfach Absperrungen und Hinweistafeln entfernt. Das hat dazu geführt, dass Waldbesucher sich unwissend in Gefahr gebracht haben. Darüber hinaus gibt es vermehrt Waldbesucher, welche die Wegsperren und Hinweise auf die Waldarbeiten bewusst ignorieren und sich damit fahrlässig selbst in Lebensgefahr bringen. Ja, wie leichtsinnig muss man sein, wenn man einfach Schilder und Absperrungen entfernt, wo es gefährliche Baumfällarbeiten gibt. Aber wie dumm muss man auch sein, wenn man Warnschilder einfach ignoriert und sie übergeht. Wie schnell kann man hier sich selbst und auch andere Menschen in große Gefahr bringen? Ja, womöglich kann man damit andere Menschen sogar zu Tode bringen. Nun, wir haben gerade vom Mehl gelesen und nicht von Holzfällerarbeiten. Bei unserer Predigt soll es heute nicht um Holzfällerarbeiten gehen. Und doch ist diese Begebenheit mit diesen Holzfällerarbeiten für uns ein interessanter Vergleich mit dem nämlich, was Jona getan hatte. Jona hatte keine Schilder vom Waldweg entfernt, das hat er nicht gemacht, nein. So, dass andere wegen fehlender Schilder in Gefahr gekommen wären, nein, das hat er nicht getan. Und doch hatte er andere durch das, was er getan hatte, in absolute Lebensgefahr gebracht. Denn er ist dem Auftrag des lebendigen Gottes davongelaufen. Und so möchten wir uns als ersten Punkt Jona und seinen Auftrag ansehen. Ich möchte ganz kurz von der letzten Predigt wiederholen. Jona lebte ca. 150 Jahre nach dem König Salomo. Wer das ungefähr einordnen kann, Salomo lebte 1000 Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Und zwar lebte Jona zur Zeit des Königs Jerobeam II. Und Jerobeam hatte damals das Nordreich, also das damalige Israel, regiert. Das Reich war ja gespalten in Nord- und Südreich. Jerobeam II., der tat vieles, was dem Herrn übel gefiel. Das lesen wir in den Büchern der Könige. Und doch hatte sich Gott, der Herr, über Israel noch erbarmt und hatte gerade durch diesen Mann, der sogar Gott missfiel, viel Land zurückerobern lassen und hatte dem Land nochmals großen Wohlstand geschenkt. Vielleicht eine ganz ähnliche Situation, die wir heute in Deutschland erleben. Ich frage mich manches Mal, wie kommt es, dass es diesem Land noch so gut gehen darf? Wie kommt es? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Wir haben zwar keine Landeroberungen heute, doch Gott schenkt uns derzeit immer noch solch einen großen Frieden. Und im Vergleich zu anderen Ländern eine enorme Wirtschaftskraft. Die größte Wirtschaftskraft in ganz Europa. Und einen Wohlstand, den kaum ein anderes Land genießt. Und das muss man mal bedenken, obwohl unser Land, und man kann fast hinsehen, wo man will, die Gesellschaft an allen Ecken und Enden dem lebendigen Gott den Rücken zukehrt. Hat es unser Land verdient, dass es ihm noch so gut geht? Es ist nur Gottes Gnade. Was anderes kann ich darin nicht sehen. Vielleicht schenkt es auch noch um uns, um unsere Willen, um der Gläubigen Willen, dass er uns noch so viel hilft. Aber verdient haben es auch wir nicht. Doch kommen wir jetzt wieder zu Israel und zu Jerobeam dem Zweiten. Trotz der Missetaten Jerobeams hatte Gott mit dem Land und Volk noch Erbarmen. In 2. Könige 14, Vers 26 bis 27 lesen wir: Denn der Herr sah das so bittere Elend Israels, dass Mündige und Unmündige dahin waren und es keinen Helfer für Israel gab. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel austilgen wolle. Deswegen half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joas. Gott schenkte Hilfe durch Jerobeam, aber nicht, weil Jerobeam so gut war oder weil die Israeliten so gut waren, nein, sondern weil er Erbarmen hatte mit Israel. Und vielleicht staunen auch wir manchmal, vielleicht staunst auch du manchmal, dass der Herr so gut mit dir verfährt, obwohl du es eigentlich überhaupt nicht verdient hast. Ich auch nicht. Wer nah mit dem Herrn geht und auf seine Weisungen und auf seine Führungen Acht hat, der wird erkennen, wie gut Gott mit uns ist. Nun, Gott der Herr gebrauchte damals einen Propheten, um dem König Jerobeam all das Gute auszurichten, worin er jetzt Israel helfen möchte und es auch tut. Und genau hierzu hatte der Herr den Jona auserwählt. Jona, den Propheten. Was war eigentlich ein Prophet? Ein Prophet war eigentlich nichts anderes als ein Sprachrohr Gottes. Er musste das dem Volk weitersagen, was er von Gott vernommen hat, was ihm Gott gesagt hat. Gott ließ seine Vorhaben und seinen Ratschluss über die Propheten ausrichten. Vielleicht könnt ihr mit mir mal das Buch Amos aufschlagen. Wenn wir mal bloß von Jona zurückblättern, Obadja, und dann sind wir schon bei Amos. Amos 3, Vers 7, ein ganz wichtiger Vers. Amos 3, Vers 7. Gott lässt nämlich seinen Willen kund werden, bevor er etwas tut. Und gerade im Alten Testament ganz besonders, weil die ja noch nicht die ganze Schrift hatten, wie wir heute. Hier heißt es in Amos 3, Vers 7, nein, Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und wenn er es den Propheten gesagt hat, dann müssen die Propheten das dann dem Volk kundtun. Oder denjenigen, die es angeht. Ist das bei uns heute auch noch so? Wir haben heute keine solche spezifischen Propheten wie damals. Aber wir haben das ganze Wort Gottes, den ganzen kompletten Ratschluss des Wortes Gottes. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, darin zu forschen. Was tut Gott in der heutigen Zeit? In welche Richtung bewegen wir uns? Wo stehen wir? Gott hat uns seinen ganzen Ratschluss kundgetan über die Propheten des Alten und des Neuen Testamentes durch seinen Geist. Er hat es uns in schriftlicher Form gegeben. Wir dürfen heute sein Wort, die ganze Bibel, in den Händen halten. Und Gottes Wort sagt zu dir und zu mir im 2. Petrus 1, Vers 19: Und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort. Und Petrus sagt, ihr tut wohl darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Es darf niemals so sein, dass uns Prophetie egal ist. Oder die Bewegungen unserer Zeit. Es gilt es scharf zu beobachten. Das ist ein wichtiges Thema im Glaubensleben. Prophetie ist auch für dich und für mich sehr, sehr wichtig. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Propheten Jona. Er war also Sprachrohr Gottes in Israel, vordringlich vor dem König Jerobeam dem Zweiten. Doch jetzt bekam er einen ganz anderen Auftrag von Gott. Wir lesen in Jona 1, Vers 1 und auch dann den Vers 2, da heißt es: Das Wort des Herrn erging an Jona, also an den auserwählten Propheten, den Sohn Amittais. Also, mache dich auf, gehe nach Ninive in die große Stadt und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Was war das für ein Auftrag? Sein ganz anderer Auftrag für Jona wie bisher. Außerhalb von Israel zu gehen, in ein anderes Volk, in eine andere Stadt, wo er bisher war, das war nicht gewohnt. Denn bisher sollte er ja im eigenen Land die gute Botschaft des Herrn vermitteln, die gute Botschaft des Herrn weitergeben. Weil Gott Erbarmen mit Israel hatte, durfte Jona gute Botschaften an Jerobeam weitergeben. Doch jetzt kam ein anderer Auftrag. Und der war für den Propheten, für diesen Propheten Israels, sehr schlecht einzuordnen. Denn jetzt sollte er hinausgehen, über Israel hinaus, zu den Heiden, zu der Großmacht Assyrien. Assyrien war nicht gut angesehen bei den Israeliten. Assyrien war bereits damals von den Israeliten sehr gefürchtet. Später wurde Israel sogar von Assyrien erobert und in die Gefangenschaft verschleppt. Das Nordreich nach Assyrien, das Südreich dann nach Babylon. Doch jetzt sollte Jona zu einer der größten Städte Assyriens hingehen, und zwar nach Ninive, und die Leute dort warnen. Und sagen, eure Bosheit ist vor das Angesicht des Herrn gekommen, und wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, so geht es noch 40 Tage, und dann wird Ninive von dem lebendigen Gott zerstört werden. Natürlich eine harte Botschaft, Gerichtsbotschaft. Wer gibt es heute gerne weiter? Auch in manchen Gemeinden, da hört man nichts mehr von Gericht Gottes. Das ist nur noch die Liebe Gottes. Ein wichtiger Aspekt haben wir auch vorhin gehabt. Aber wenn wir nur noch Liebe predigen und nicht das Gericht und die Gerechtigkeit Gottes und seine Heiligkeit, dann stimmt was nicht. Dann wird ein einseitiges, falsches oder gefälschtes Evangelium verkündigt. Auch das Gericht Gottes muss man ständig vor Augen haben. Und wenn Gott kein Gericht ausüben würde, warum sollte man dann die Leute warnen? Warum sollte man sie dann retten wollen? Wäre ja überflüssig. Doch irgendwie hatte Jona eine Vorahnung, dass diese Stadt eventuell auf seinen Ruf hin Buße tun könnte. Können wir uns aber auch vorstellen, dass er die Stadt sehr gefürchtet hat, weil es schließlich auch ein Feind war. Aber er hatte eine Vorahnung, dass Gott sich vielleicht dieser Stadt doch noch erbarmen könnte, wenn er da hingeht. Und wir können uns vorstellen, was Jona da für gemischte Gefühle und letztendlich einen Widerwillen gegen diesen Auftrag entwickelte. Ja, Gott braucht doch dieser Stadt nicht zu helfen. Die haben es doch überhaupt nicht verdient. Vielleicht hat er auch gedacht, der Feind, der braucht nicht noch stärker werden, als er ohnehin schon ist. Zu allem dem sind wir Israeliten das Bundesvolk und nicht die Assyrer dort drüben. Vielleicht wäre das bei uns heute gerade so, als ob wir es uns aussuchen würden, wem wir denn jetzt das Evangelium bringen könnten und wem nicht. Ob uns die Leute sympathisch sind, ob wir denken können, ja, der könnte was sein vielleicht, wenn der mal in die Gemeinde kommt, den könnten wir erreichen, das wäre eine gute Sache, und die anderen, die lassen wir links liegen. Vielleicht gibt es da auch Menschen, von denen du womöglich denkst, und hoffentlich denkst du es nicht, aber es könnte ja sein, denen brauche ich das Evangelium gar nicht bringen, die sind schon mal ausgeklammert. Denn die werden es ja eh nie begreifen, so wie die handeln und leben. Und sie haben es auch gar nicht verdient, so wie sich die sich verhalten. Und sowieso ist es aussichtslos, sich mit ihnen einzulassen, denn die werden sich eh nie bekehren. Und wenn sie sich bekehren, da haben wir womöglich nur Probleme mit ihnen. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand von uns so denkt, aber man könnte in diesen Fallstrick auch mal hineingeraten. Doch falls der eine oder andere gelegentlich in solche Gedanken fallen sollte, dann müssen wir uns fragen, wer sind wir eigentlich, dass wir so denken? Wie können wir uns so etwas anmaßen? Sind wir Gott? Bist du oder ich Gott? Dürfen wir uns etwa aussuchen, über wen sich Gott erbarmen soll und über wen nicht? Das ist eine wichtige Frage. Oder auch, wenn wir das Evangelium womöglich gar niemandem sagen, dann müssen wir uns schon fragen, was sind wir eigentlich für Leute? Sind wir solche Leute, die meinen, das Evangelium für sich gepachtet zu haben? Die Leute sind selber schuldig, wenn sie nicht da reinkommen. Wir brauchen nicht zu ihnen hingehen. Liebe Freunde und Geschwister, wenn wir das bei uns entdecken, ich denke, dann ist höchste Zeit, dass wir umkehren. Denn das ist völlig entgegengesetzt dem Willen Gottes. Denn auch wir haben einen großen, großen Auftrag von Gott bekommen. Wie lautet dieser Auftrag? Kennt ihn alle auswendig. Gehet hin und machet zu Jüngern. Wen? Alle Völker. Keines ist ausgenommen davon. Indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und in diesem Zusammenhang sagt der Jesus, und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Du und ich, wir sind in diesen Auftrag hineingestellt, ob wir wollen oder nicht. Ja, vielmehr ist es ein großer Befehl, nicht mal nur ein Auftrag, es ist ein großer Befehl. Es ist der Missionsbefehl unseres Herrn Jesus Christus. Und der Apostel Paulus sagt, so sind wir, also unter anderem auch du und ich, Botschafter an Christi Stadt. Wir sind die Leute, die es den Menschen sagen sollen. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns, also durch dich und mich, ermahnt. Und so sagt Paulus, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Also bedenke, lieber Bruder oder liebe Schwester, Gott will durch dich und mich heute zu den Menschen reden. Ich bin manchmal über mich selbst enttäuscht, wie wenig ich es den Menschen sage. In gewisser Weise dürfen auch wir heute Sprachrohr Gottes sein. Und die Frage ist, sind wir dazu bereit? Lassen wir uns dazu gebrauchen? Wenn nicht, dann lass dir immer wieder neuen Mut schenken. Lass dich wieder hineinziehen in diesen Missionsauftrag. Lass nicht andere Dinge wichtiger werden in deinem Leben. Lass dir wieder von Gott und auch von seinem Wort oder auch über Verkündigungen neuen Mut und Freude schenken, den Menschen diese gute, ja wunderbare Nachricht zu sagen. Aber wisst ihr, das geht nicht, wenn wir nie irgendwann mal uns wieder ein Stück weit ausklinken von unserem Alltagsleben und sagen, jetzt möchte ich wieder ganz mich Gott hingeben und möchte wieder zur Ruhe kommen und wieder gestärkt und gekräftigt werden, um wieder vorwärts zu gehen. Auch in seinem Auftrag. Jetzt kommen wir wieder zu Jona. Wie sah es denn bei Jona aus? Kam er jetzt diesem Auftrag, vielleicht war es auch, es war schon mehr oder weniger auch ein Befehl, kam er seinem Auftrag oder Befehl nach, den er von Gott bekommen hatte? Wir lesen in unserem Text, dass sich Jona in Bewegung setzte. Er machte sich auf, ja. Aber leider fängt jetzt hier die Tragik an, die wir schon in der letzten Predigt festgestellt haben. In Vers 3 heißt es, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn hinweg nach Tarsis zu fliehen und ging nach Jaffo hinab und fand daselbst ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da gab er sein Fahrgeld und stieg ein, mit ihnen nach Tarsis zu fahren, hinweg von dem Angesicht des Herrn. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Erstens Jona und sein Auftrag, zweitens der Ungehorsam. Der Ungehorsam. Jona hatte sich zwar in Bewegung gesetzt, ja. Vielleicht sah es zunächst genauso aus, als wollte er den Willen Gottes tun. Doch in seinem Herzen, da sah es ganz anders aus. Da hat er alles rebelliert. Da hat er sich gegen Gott gewendet. Und er hatte den Beschluss gefasst, diese innerliche Entscheidung, vor Gottes Auftrag und auch vor Gottes Angesicht zu fliehen. Wie praktisch muss es da für ihn gewesen sein, als er nach Jaffo kam und dort im Hafen ein Schiff sah. Sicherlich waren da mehrere Schiffe, da hat er vielleicht ein bisschen rumfragen müssen. Und jetzt findet er da auf einmal eines, das fährt Richtung heutiges Spanien, damals eben dieses Tarsis, nämlich genau in die andere Richtung, wo er hingehen sollte. Da ging es zur Linken nach Tarsis und normal sollte er zur Rechten nach Ninive. Ninive lag östlich und Tarsis lag ganz westlich, das wir heute im heutigen Spanien finden würden. Jona wurde ein regelrechter Rebell vor dem lebendigen Gott. Und er dachte nun irgendwo, dass er jetzt in seinem eigenen Willen und nach seinem eigenen Gutdünken handeln könnte. Und ach, wie praktisch. Das ist doch toll. Das ist kein Zufall, dass jetzt hier ein Schiff im Hafen liegt, das jetzt gleich nach Tarsis abfährt. Eine offene Tür. Ein Geschenk für mich, hatte Jona wohl gedacht. Da liegt ein Schiff im Hafen, das jetzt mich genau in diese Richtung bringt, wo ich hin will. Toll. Genau in die entgegengesetzte Richtung. Um ja das nicht zu tun können, was Gott gesagt hat. Vielleicht meinen wir manches Mal auch. Jede Tür, die aufgeht oder die uns jetzt gerade gefällt und unserem Willen entspricht, ist sicherlich eine Türe Gottes. Ist doch kein Zufall, oder, dass jetzt gerade diese Türe aufgeht. Vielleicht gerade etwas, was uns jetzt ganz besonders gut gefällt. Aber wisst ihr, das kann sich so schnell als ein Trugschluss erweisen. Und das erkennen wir ganz besonders auch hier bei Jona. Was wir aber auch erkennen, das ist das Wunderbare, dass auch Gott über unsere verkehrten Wege und auch womöglich über die falschen Türen, in die wir hineingehen, Wege und Mittel genug hat, uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Auch das sehen wir hier im Buch Jona. Aber wir sollten es auch zu Herzen nehmen. Wenn wir in verkehrte Türen hineinsteigen oder meinen, wir können jede offene Tür in Anspruch nehmen, die vielleicht gar nicht dem Willen Gottes entspricht, dann können das allermeist sehr, sehr bittere und schmerzhafte Wege und Erfahrungen sein, bis wir wieder auf dem richtigen Weg sind. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns hierin manche Dinge ersparen wollte. Denken wir doch nur mal ins Neue Testament. Denken wir uns mal hinein in das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch der Sohn, der hatte ganz bewusst seinen eigenen Willen tun wollen. Ich will jetzt mein Leben selber auskosten, ich will das Erbe im Voraus und ich mache jetzt das, was mir gefällt. Ich sage mich los vom Vater und jetzt gehe ich mal drauf los. Und was hat der Vater gemacht? Bitte, hier hast du das Erbe. Geh hin mit deinem Erbe und tu, was dir gefällt, wenn du das möchtest. Es hat auch eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut geklappt. Es war nichts Schlimmes. Der Sohn, der hat sein Erbe ausgekostet, er hat gelebt nach seinem Willen und nach seiner, kann man sagen, nach seiner Wohllust, wie es ihm gefallen hat. Aber wie lange ging das gut? Wie lange ging es gut? Bis er letztendlich so tief gesunken war, bis er am Schweinetrog gelandet war. Er war in tiefste Armut gesunken. Und da saß er jetzt im Schweinetrog, hat mit den Schweinen aus dem Trog gegessen, oder von den Schoten. Und da ist er dann irgendwann zur Einsicht gekommen. Und er hatte überlegt, wie dumm war ich, dass ich sowas gemacht habe. Wie dumm. So etwas zu tun, sich vom Vater loszusagen, das Erbe im Voraus wollen und hier seinen eigenen Weg einschlagen. Wie dumm. Bis hin zum Schweinetrog. Sicherlich hat er gedacht, was für ein Narr war ich. Was für ein Narr. Was für einen närrischen Weg bin ich hier gegangen. Wie konnte ich nur so etwas tun? Und so sehen wir auch hier den Propheten Jona dahinlaufen wie einen Narren. Und wisst ihr, Gott, der lässt auch manchen von uns einfach laufen. Der lässt auch seinen Kindern viel, viel Freiheit. Ja, mach das mal, tu das mal, wenn du meinst, es wäre richtig. Du weißt ganz genau, was ich von dir wollte, aber wenn du meinst, du weißt es besser, dann musst du eben andere Erfahrungen machen. Jona hatte schnell eine Fahrkarte gekauft, das Geld hat er bei sich gehabt. Er stieg in das Schiff und bald begab sich das Schiff auf die ersehnte Reise. Eine Reise mit einem ungehorsamen Propheten an Bord. Eine Reise mit jemandem, der alle Schilder Gottes aus dem Weg geräumt hatte. Frage, kann so etwas jemals gut gehen? Kann man einfach so Gott davonlaufen wollen? Hoffentlich sagt von uns jeder, der hier im Raum ist, nein. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Selbst wenn Jona dort in Tarsis angekommen wäre, dann wäre es dort irgendwo mal schief gegangen. Und sicherlich hat es Jona auch heimlich gewusst. Ich bin hier nicht auf dem richtigen Weg. Aber er hat es sich nicht selber eingeredet. Doch, das ist jetzt gut, das machst du jetzt und da gehst du jetzt lang. Zumindest hat er es auch irgendwann den Schiffsleuten erzählt, dass er vor dem Auftrag seines Gottes und auch vor Gottes Angesicht davonläuft. Vielleicht hatte er zu den Schiffsleuten sogar noch gesagt, oh, ich bin ein Mann, der den lebendigen Gott liebt. Doch was er jetzt von mir will, das mache ich jetzt einfach nicht. Man braucht auch nicht alles tun, was Gott von einem fordert. Doch Gottes Wort sagt uns, wer seinen Geboten bzw. seinen Willen nicht, seine Gebote bzw. seinen Willen nicht tut, der liebt ihn auch nicht, der liebt Gott nicht. Welch ein Konflikt. Vielleicht warst du auch schon in solchen Konflikten. Vielleicht sagtest du auch schon oft, ja, ich liebe Gott, natürlich liebe ich Gott. Du sagtest, dass du Gott liebst, aber du hast nicht getan, was er von dir wollte. Und dabei hast du es eigentlich gewusst, was er von dir wollte. Jona ist ins Schiff eingestiegen, hat diese offene Tür gebraucht. In Vers 5 lesen wir dann, dass Jona in den untersten Schiffraum hinabgestiegen ist. Es muss ein großes Schiff gewesen sein, auch zu damaliger Zeit. Und er hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Jona bezog im untersten Schiffsraum Quartier. Da habe ich Ruhe. Da höre ich nichts, da sehe ich nichts. Das war der richtige Platz für ihn. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen, einfach nur schlafen und im Ungehorsam davonlaufen. Doch man muss wissen, Jona war nicht irgendjemand. Er war kein No-Name. Er war in Israel sehr bekannt und er war der von Gott berufene und auserwählte Prophet zur damaliger Zeit. Somit war es auch Gott nicht egal, was jetzt mit seinem auserwählten Propheten passiert und was mit dem an ihn ergangenen Auftrag geschieht. Es konnte Gott niemals egal sein. Das war das zweite, der Ungehorsam. Als drittes sehen wir, oder wollen wir uns befassen mit den Früchten des Ungehorsams. Drittens, die Früchte des Ungehorsams. Das Schiff war jetzt bereits unterwegs. Es war unterwegs, hatte Kurs eingeschlagen nach Tarsis. Und in Vers 4 lesen wir es hier. Aber der Herr, jetzt kommt das Aber Gottes. Aber der Herr hat eingegriffen. Er schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm entstand und das Schiff zu scheitern drohte. Gott, der Herr, regiert auf den Ungehorsam seines Propheten. Gott, der Herr, antwortet hier mit Naturgewalten. Unter anderem erkennen wir an dieser Stelle, dass es damals derselbe Herr war bei Jona, der uns auch heute noch im Neuen Testament begegnet oder der auch uns im Neuen Testament im Fleisch und Blut begegnet ist. Dankeschön. Damals schleuderte der Herr einen starken Wind auf das Meer. Und was tat der Herr Jesus, als er leibhaftig auf Erden war? Ihr kennt das alles von den Evangelien. In Markus 4 heißt es zum Beispiel, und es erhob sich ein großer Sturm. Da war bereits ein Sturm und die Wellen, die schlugen in das Schiff, als der Herr Jesus mit den Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs war. So dass sich das Schiff schon zu füllen begann. Doch Jesus, er schlief im hinteren Teil des Schiffes und ruhte auf einem Kissen. Und die Jünger, die hatten Furcht bekommen und sie flehten den Herrn Jesus an. Sie kamen zu ihm und fragen ihn, ja, ob es ihn nicht darum kümmert, dass sie hier fast jetzt umkommen. Und er soll doch bitte etwas dagegen unternehmen. In Markus 4, Vers 39 heißt es dann, und Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sprach zum Meere, schweig, verstumme. Da legte sich der Wind und es war eine große Stille. Und die Jünger gerieten damals anschließend in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist doch der, dass auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind? Wer ist das? Sie wussten, dass Jesus viel Macht hat. Aber jetzt nochmals diese Frage, wer ist das? Mit wem haben wir es hier zu tun? Ja, wir wissen heute, es ist der Herr Jesus. Und es ist genau derselbe Herr, der auch bei Jona den starken Wind hier auf das Meer schleuderte. Auch damals hatte er die Naturgewalten schon unter sich. Denn der Herr Jesus ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Kolosser 2, Vers 10 sagt uns das. Und wir wissen, dass er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Jesus Christus, dein und mein Herr. Doch jetzt, bei Jona, tobt draußen das Meer. Das Meer wurde durch den starken Wind immer mehr aufgewühlt. Die Wellen, die fingen an zu peitschen. Und das Schiff wurde emporgehoben von den Wellen und ging wieder runter und wieder hoch. Es muss furchtbar gewesen sein. Das Wasser drang auch schon teilweise in das Schiff. Es kam eine große Not. In Vers 4 heißt es, das Schiff drohte zu scheitern. Schlachter 2000 übersetzt hier, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Stellt euch mal so ein großes Holzschiff vor, wie das knarrt und wie es dann allen Ecken und Enden da zu Spannungen kommt und das Schiff dann fast zu zerbrechen droht in so einem Sturm. Also solch einen gewaltigen Sturm hatten diese Schiffsleute wahrscheinlich selten schon erlebt, wenn überhaupt. Vor allem, dass dieser Sturm so schnell jetzt aufkam. Sie hatten ja überhaupt nichts vorher davon vernommen. Quasi aus heiterem Himmel, absolut unvorhersehbar. Diese Schiffsleute, sie waren damals allermeist Phönizier. Können wir auch davon ausgehen, dass es ein phönizisches Schiff war. Ein Volk, das an der Mittelmeerküste lebte. Und das Lexikon bestätigt, die Phönizier waren ausgezeichnete Seefahrer. Da sind sie heute noch dafür berühmt. Sie kolonisierten den Mittelmeerraum von Zypern über Sizilien bis Spanien. Und wir dürfen fest davon ausgehen, dass diese Schiffsleute einiges gewohnt waren. Auch einige große Seestürme gewohnt waren. Aber jetzt fürchteten sie sich ungemein vor diesem Sturm, der jetzt war. Denn es war einfach etwas völlig Außergewöhnliches. So etwas war in dieser Weise kaum schon da oder noch nie. Darum fürchteten sie sich auch so sehr. In Vers 5 lesen wir. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, ein jeder zu seinem Gott. Was muss diese Menschen getrieben haben, dass sie solch eine Furcht hatten? Sie schrien, ein jeder zu seinem Gott und warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Sie haben also alles unnötig hinausgeworfen, unnötiger Ballast raus. Und aus Furcht schrie jeder der Schiffsleute jetzt zu seinem Gott. Es muss furchtbar gewesen sein. Und das bestätigt auch die Annahme, dass die Phönizier viele verschiedene Gottheiten haben mussten. Ja, auch diese Männer, sie hatten etwas geglaubt. Das wird uns heute draußen die Menschen auch sagen. Ja, wir glauben auch etwas. Auch sie, die Phönizier, hatten in irgendwelchen Gottheiten festgehalten. Vielleicht hatten sie auch schon mal etwas von dem lebendigen Gott Israels gehört. Doch es gab ja auch so viele andere Götter und Götzen. Oftmals hatte jeder irgendeinen Götzen aus Holz oder Steinen auch in der Tasche. So wie heute die Menschen unserer Gesellschaft immer mehr damit anfangen, vielleicht mal irgendein Talisman mit sich herumzutragen oder einen Glücksbringer, scheinbaren Glücksbringer. Oder man findet es ja so nett heute, wenn man solche eine beruhigende Buddha-Statue im Garten aufstellen kann oder hier und da in den Geschäftshäusern so einen bequemen Buddha sieht. Ist doch was Schönes, so was Niedliches, so, das strahlt so eine Ruhe aus, schön. Doch auch andere, die haben ein Kreuz um den Hals gehängt oder in der Tasche, wir wissen das. Viele haben es am Auto im Spiegel hängen, ein Holzkreuz mit dem Rosenkranz. Und oh, meinen sie, das wird mich bewahren beim Autofahren. Oder wenn man so eine Christophorus-Figur oder was anderes reinhängt. Oh, der wird mich bewahren. Vielleicht ist es noch ein geweihter Gegenstand mit einem besonderen Weihwasser. Ja, wir müssen mal schauen, was sich da alles bewegt in unserer heutigen Gesellschaft an Göttern und Götzen aus Holz und Stein. Vordringlich aber auch durch die Esoterik. Ich denke, da brauche ich euch nicht drüber aufklären, was in der Esoterik alles getan wird, wo auch Steine und andere Dinge verehrt werden. Oder auch durch die vielen Religionen, die gerade in unserem Land Einzug halten. Es ist unwahrscheinlich, auch wie kunterbunt eine Stadt wie München wird oder auch unser ganzes Land. Wenn heute auf unser Land, besondere Nöte oder Naturkatastrophen hereinbrechen würden. Vielleicht würden da die Menschen auch einander zurufen. Ein jeder rufe zu seinem Gott. Ruf mal zu deinem Talisman, ruf mal zu deinem Buddha oder zu sonst irgendjemandem. Ein jeder rufe zu seinem Gott. Rufe zu deinem Amulett, rufe zu deinem Rosenkranz oder bereite dort einen Teppich aus, wo du dich hinknien kannst. Vielleicht hilft heute dieser Gott und morgen ein anderer, wer weiß. Man muss es eben mal ausprobieren. Vielleicht erfährt man irgendwo Hilfe. Jedoch geht es dem lebendigen Gott nicht darum, und das wisst ihr auch alle, Hauptsache, man bekommt irgendwo Hilfe her. Darum geht es dem lebendigen Gott nicht. Sondern dem lebendigen Gott geht es darum, dass der Mensch erkennt, dass er, der lebendige Gott, der allein wahre Gott ist. Und dass die Menschen den erkennen, welchen der alleinige Retter ist. Und das ist allein Jesus Christus, niemand sonst. Denn es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Mensch, und das ist allein Jesus Christus. Im Schiff von Jona wurden jetzt alle möglichen Götzen oder Götter angerufen. Und, hat es geholfen? In diesem Falle nicht. Auch wurden alle Schiffsgeräte ins Meer geworfen. Raus mit unnötigem Ballast, damit das Schiff leichter wurde. Doch auch das half nicht sonderlich viel. Die Wellen wurden immer höher. Doch da kam es dem Schiffskapitän in den Sinn. Wir haben doch einen Gast an Bord hier. Wir haben hier einen Gast an Bord, der irgendetwas davon gesagt hat, dass er ein Prophet Gottes wäre. Und jetzt irgendwie vor Gott davongelaufen sei. Ja, das war doch dieser Mann namens Jona. Wo ist der? Wo ist er denn hingekommen? Der Kapitän suchte jetzt nach Jona und der Schiffskapitän ging hinab in den unteren Schiffsteil, in die unteren Räume und da fand er den Jona und zwar schlafend. Den Jona kümmerte das scheinbar gar nicht, hat sich nicht drum geschert. Hauptsache er ist es entfernt vom Angesicht Gottes und von seinem Auftrag. Und der Schiffskapitän sagte zu ihm, was schläfst du so fest? Vielleicht rüttelte er ihn auch. Wach! Und sagte zu ihm, steh auf! Rufe deinen Gott an! Denn es ging jetzt um Leben oder Tod. Vers 6, da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was schläfst du so fest? Steh auf! Rufe deinen Gott an! Vielleicht wird dieser Gott uns unser Gedenken, dass wir nicht untergehen. Ja, vielleicht kann ja dein Gott helfen. Wer weiß? Wir müssen uns mal in diese Lage hineindenken. Was denkt ihr? Wie peinlich diese Situation für Jona gewesen sein muss. Da will dieser Prophet, ja dieser Mann Gottes vor seinem Gott, vor dem lebendigen Gott davonlaufen. Er suchte das Weite. Er flieht vor seinem Auftrag. Aber natürlich auch vor dem Angesicht Gottes. Und denkt ihr, dass Jona in dieser Situation noch gebetet hätte? Ihr könnt fest davon ausgehen, dass Jona Gott beiseite gestellt hat. Er wollte nicht mit Gott reden. Er wollte nicht ins Gebet gehen. Keineswegs. Sicherlich hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Und jetzt schafft es der lebendige Gott, diesen Diener, seinen Knecht dazu aufzurufen, um ihn, den lebendigen Gott, anzurufen. Das ist gewaltig. Man kann also wirklich darüber staunen. Es ist auch ein gewisser Humor, den uns da gezeigt wird von Gott, wie Gott das schafft. An dieser Stelle, da sehen wir, wie der lebendige Gott seine Diener auch von ihrem Widerwillen sogar durch andere Menschen überführen kann. Wie er seine Diener und auch seine Kinder in Situationen bringen kann, worin sie noch von anderen, die ja gar nicht an den lebendigen Gott glauben, aufgerufen werden, zu Gott zu schreien. Wahrscheinlich sehr, sehr peinlich von Propheten Gottes. Sehr peinlich. Gerade so, wenn du jetzt vor anderen Leuten bezeugst, ja, du glaubst an den Herrn Jesus und du sagst jetzt innerlich oder entfernst dich innerlich von dem Herrn Jesus und da sind jetzt irgendwelche Situationen, wo man sagt, ja, man muss jetzt dafür beten und dann, ja, hast denn du auch schon dafür gebetet? Ich? Nee, habe ich nicht getan. Man will ja nicht sagen, das will ich gerade gar nicht. Aber die sagen dann, bete doch bitte. Und jetzt musst du dich innerlich überwinden, ja, Jetzt habe ich mich von Gott entfernt, ich bin überführt worden, ich muss jetzt umkehren, ich muss jetzt hier wirklich dem nachkommen, was andere zu mir sagen. Also als erstes der Aufruf zum Gebet. Zugleich kamen die Schiffsleute jetzt auf die Idee, das loszuwerfen. Was sie hier genau gemacht haben, das kann ich euch nicht sagen. Das müssen wir vielleicht mal nachforschen, was damals im Altertum getan wurde, wenn man das losgeworfen hat. Jedoch wollten sie durch das Werfen der Lose eben durch die göttliche Macht erkennen, wer jetzt eigentlich Schuld hat an dieser Misere. Wer ist schuld an unserem Unglück, dass es uns jetzt hier so geht? Und auf wen war das Los gefallen? Es war auf Jona gefallen, auf wen sonst? Der lebendige Gott hat es in seiner Macht zugelassen, dass das Los auf Jona gefallen war. Schlimme Sache für Jona, beschämend auch für Jona. Denn spätestens jetzt begann ein Prozess des Ausfragens. Denn jetzt musste Jona Farbe bekennen. Jetzt musste er Rede und Antwort stellen. In Vers 8 lesen wir, da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück begegnet ist. Was ist dein Gewerbe, Jona? Was treibst du? Wo kommst du her? Welches ist dein Land? Und von welchem Volk bist du eigentlich? Vers 9. Er stellt sich tatsächlich dazu. Ich bin ein Hebräer. Ich bin von Israel. Und ich bin jemand, der den Herrn fürchtet. Den Gott des Himmels, welcher das Meer und auch das Trockene gemacht hat. Ja, diesen Gott kenne ich. Und als die Männer dies aus dem Munde Jonas hörten, vielleicht dieses Mal im Gesamtzusammenhang, da gerieten die Männer in große Furcht. Denn sie hatten hier jemanden vor sich, der seinem Gott ungehorsam war. Und irgendwie hat sie das doch in eine Furcht geführt. Und dann die Frage, warum? Warum, Jona? Warum hast du das getan? Warum nur? Ja, warum nimmt jemand bei gefährlichen Holzfällerarbeiten einfach die Warnschilder weg? Gibt es dafür eine vernünftige Antwort? Wohl kaum. Außer einer Leichtsinnigkeit. Oder auch aus Trotzigkeit. Ja, ich will hier keine Holzfällerarbeiten, brauche auch keine Schilder hier. Können wir wegnehmen. Man will die Holzfällerarbeiten nicht dulden. Aber die Frage ist, ist deshalb die Gefahr gebannt, wenn man die Schilder wegnimmt oder die Schilder ignoriert? Nein, man bringt andere in Lebensgefahr dadurch. Und genau das hat Jona getan. Vers 10, denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen kundgetan. Er hatte also schon vorher was gesagt. Aber da haben sie es gar nicht so registriert wie jetzt. Jona hat es ihnen zwar gesagt, doch niemals hätten sie damit gerechnet, dass sie wegen Jonas Ungehorsam jetzt in diese große Not gekommen waren. Doch Jona wusste ganz genau, dieser Sturm, der hat etwas mit mir zu tun. Auch im untersten Schiffraum hat er sicherlich ein ganz mulmiges Gefühl gehabt. Und jetzt kommt das Bekenntnis. Dieser Sturm hat Gott allein wegen mir zugelassen. Ja, ich bin schuld. Ja gut, jetzt sind wir bereits für einen großen Schritt weitergekommen. Jona bekennt seine Schuld. Ein großer Schritt. Doch jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus dieser Misere wieder heraus? Jona, wie können wir jetzt in diesem Sturm überleben? Der Wind und die Wellen, die hören nicht auf. Müssen wir jetzt alle wegen dir hier sterben auf dem Schiff? Du hast uns jetzt in diese Not gebracht. Jetzt sag uns auch, wie wir wieder herauskommen. Vers 11. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lasse? Denn das Meer tobte immer Ärger. Jona kannte bereits die Lösung. Er wusste, ich bin das Problem. Ich bin die Schwierigkeit. Und wenn ich dieses Schiff und den verkehrten Weg verlassen habe, dann ist das Schiff außer Gefahr. Vielleicht müssen wir auch bei solchen Gelegenheiten auch gelegentlich auf uns schauen. Wie ist das bei dir oder auch bei mir? wenn es manches Mal mit anderen zu Problemen und Schwierigkeiten kommt? Schiebst du auch generell die Schuld von dir weg und sagst, ja, die anderen sollen zurechtkommen, wie sie wollen? Oder nur die anderen sind schuld, sie verhalten sich ja so, sie sind ja so, sie machen ja die Fehler? Oder prüfst du dich auch gelegentlich mal selbst und sagst unter Umständen, ja, auch ich habe Schuld daran. Auch an mir fehlt es. Oder vielleicht sogar in manchen Fällen, dass man sagen kann, ich bin das Problem. Ich ganz allein. Jona wusste das ganz genau. Er hat keine Schuld von sich geschoben. Er hat gesagt, ich bin das Problem. Ich bin schuld. Und jetzt Vers 12. Er weiß es, wenn er aus dem Schiff ist, dann wird es Ruhe geben. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer sich gegen euch beruhigen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Doch die Seeleute, sie wollten jetzt nicht den Jona einfach aus dem Schiff werfen. Sie wollten ihn ja am Leben erhalten und sie wollten hier jetzt niemandem den Tode preisgeben. Und sie strengten sich an, in Vers 13 das Ufer wieder zu erreichen. Ja, wir wollen, sind noch nicht so weit im Meer draußen, wir können es vielleicht schaffen, nochmals umzudrehen. Aber sie vermochten es nicht, heißt es hier. Es ging einfach nicht, denn das Meer tobte immer Ärger gegen sie, heißt es auch hier. Was wir aber jetzt lesen, in Vers 14, das ist beinahe unfassbar. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, das ist fast unfassbar. Jetzt heißt es hier in Vers 14, da schrien sie zu dem Herrn. Wer schrie zu dem Herrn? Die Schiffsleute. Diese Menschen rufen jetzt nicht zu irgendeinem Gott oder zu ihren Vorherigen, irgendwelchen Amuletten oder Gottheiten, sondern sie sind es jetzt, die zu dem Herrn, dem lebendigen Gott, rufen. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um dieses Mannes Seele willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, hast getan, was dir gefiel. Ist natürlich hochinteressant. Wäre Jona nicht auf diesem Schiff gewesen, so hätten sie wohl kaum zum lebendigen Gott gefunden. Und wir staunen darüber, wie sehr Gott sogar noch Jonas Ungehorsam dazu gebraucht, um sich jetzt unter diesen Schiffsleuten, unter diesen Heiden zu verherrlichen, dass sie jetzt zu dem lebendigen Gott rufen. Aber diese Männer, sie wollten sich nicht am Tode Jonas schuldig machen. Aber letztendlich blieb ihnen keine andere Wahl, denn das Meer, es gab keine Ruhe. Und so blieb nur noch eines übrig, für diesen Mann, für Jona zu beten und ihn jetzt tatsächlich über Bord zu werfen. Nämlich, um damit das Problem zu beseitigen, die Gefahr und den Sturm loszuwerden. Sie konnten nicht mehr anders. Ähnlich sagt es das Neue Testament in Bezug auf die neutestamentliche Gemeinde. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. 1. Korinther 5, Vers 13. Wer also mutwillig sündigt und in grober Sünde lebt und nicht umkehrt, den soll man aus der Gemeinde hinaus tun. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Und das war auch damals bei Jona die einzige Lösung vor Gott. Vers 15, darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und was geschah anschließend? Genau das, was Jona, der Prophet, gesagt hatte. Genau das, was sie erhofft hatten. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Sturmstille. Erstaunlich, wie schnell das ging. Sie erkannten, der Gott Jonas, der Gott Israels, er hat tatsächlich die Naturgewalten in seiner Hand. Es ist alles in seiner Hand. Das waren hier keine Zufälle, die ihnen begegnet waren. Vers 16, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer und sie taten Gelübde, das heißt, sie haben ihm vieles versprochen zu tun, vielleicht auch für ihn den Rest ihres Lebens zu leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben heute erkannt, dass ein Diener Gottes oder auch ein Kind Gottes, dass Gott davonläuft, andere unter Umständen durch seinen Ungehorsam in große Gefahr bringen kann. Andererseits erkennen wir anhand solcher Situationen, wie Gott seine Diener und Kinder auch von ihrem Eigenwillen und von ihrer Trotzigkeit auf mancherlei Weise überführen kann. Das ist einfach gewaltig, wie Gott sowas zustande bringen kann. Das mögen aber unter Umständen bittere Wege und bittere Erfahrungen sein. Und doch muss man es erkennen, Gott meint es immer gut. Gott ist sogar so groß, dass er durch den Ungehorsam seiner Diener oder seiner Kinder sogar andere Menschen zu sich führen oder zu sich ziehen kann. Trotz allen Ungehorsams wurde Jona auf diesem Schiff der größte Hinweis und auch der größte Missionar für die Existenz des lebendigen Gottes, ob er wollte oder nicht. Lernen wir also aus dieser Situation, dass man sich selbst aus Trotz und Ungehorsam gegenüber Gott sich selbst nichts Gutes tut, sondern eher Situationen durchleben muss, die man sich so eigentlich nicht gewünscht hätte. Und doch kommt Gott mit Jona und ganz sicher auch mit dir und mit mir an sein wunderbares Ziel. Möge dies aber nicht über Wege des Ungehorsams, sondern eher auf dem Weg der Liebe zum Herrn und dem Gehorsam geschehen. Möge euch und auch mir, uns allen Gott dabei helfen. Amen. Beten wir. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du der allwissende Gott bist, der allgegenwärtige Gott, ja, der allweise Gott. Danke, Herr, dass dir niemand von den Deinen davonlaufen kann. Letztendlich gar niemand. Du, Herr, siehst lange zu. Du, Herr, hast unendlich viel Geduld. Du, Herr, liebst Deine Kinder. Und alles, was uns geschieht, alles, was uns widerfährt, muss uns da zum Besten dienen, die, Herr, durch Deinen Ratschluss berufen sind. Und so möchten wir Dir danken, Herr, dass wir uns unter Dich beugen dürfen, ja, dass wir nicht im Ungehorsam wandeln, bewusst entgegengesetzt Deines Willens. Du siehst ja auch, was aus unserem Herzen manchmal alles hervorkommt. Du siehst ja, wo sich auch unser Herz manchmal völlig Dir entgegenstellen möchte. Wir möchten dafür beten, Herr, dass Du bei uns alle Zeit zum Zug kommen kannst und dass wir, Herr, uns demütig, Herr, unter Deine Gebote und Ordnungen stellen und dass Du, Herr Jesus, darin verherrlicht wirst, viel mehr, als wenn wir irgendwelche verkehrten Dinge tun würden, wenn wir uns trotzig verhalten würden, Dir gegenüber ungehorsam sind. Wir möchten beten, Herr, dass wir Dir gegenüber aus dieser großen Bringschuld heraus unterwürfig sind, demütig sind, gehorsam sind und Du, Herr, Dich viel mehr darin verherrlichen kannst, als wenn wir ungehorsam wären. Und so möchten wir Dich bitten, Herr, dass Du uns hilfst, Herr, immer wieder auch Deinen Willen zu erkennen, vor allen Dingen auch die Wege, die wir gehen oder durch die Türen, die wir auch durchschreiten, wenn sie auch offen sein mögen, dass wir erkennen, ob sie von Dir sind oder nicht. Und dafür möchten wir Dir danken, Herr, für Deine gnädige Führung und Leitung und dürfen uns Dir anbefehlen, auch für die kommende Woche, aber auch, Herr, für den Rest unseres irdischen Lebens. Amen.